Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Gerade war es Thema in den Nachrichten. Bund und Länder beraten zur Stunde über die aktuelle Omikron-Strategie. Wir fragen gleich ein Mitglied des ExpertInnenrates der Bundesregierung, ob die dabei diskutierten Schutzmaßnahmen ausreichen. Außerdem schauen wir darauf, wie die Impfstrategie gegen Corona in Deutschland künftig konkret aussehen könnte. Und wir tragen zusammen, was bisher über den Tsunami bekannt ist, der beim Ausbruch des Unterwasservulkans Hunga Tonga im Pazifik vor 1,5 Wochen ausgelöst wurde. Mein Name ist Lennart Pyritz, herzlich willkommen zur Sendung. Die bisherigen Corona-Maßnahmen sollten angesichts des hochdynamischen Infektionsgeschehens strikt umgesetzt werden. So steht es in der aktuellen Stellungnahme des ExpertInnenrates der Bundesregierung vom Samstag. Und außerdem sollten durch einen weiteren Anstieg der Corona-Fälle kritische Marken erreicht werden, zum Beispiel eine zu hohe Hospitalisierungsrate, könnten weitergehende Maßnahmen zur Infektionskontrolle notwendig werden. Diese sollten jetzt so vorbereitet werden, dass sie ohne Verzögerung umgesetzt werden können. Was hinter diesem Aufruf steckt, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Christian Karagiannidis gesprochen, Intensivmediziner am Klinikum Köln-Merheim und Mitglied des ExpertInnenrates. Meine erste Frage war, an welche weitergehenden oder verschärften Maßnahmen denken Sie dabei konkret?
Also der Expertenrat gibt jetzt keine konkreten Hinweise darauf, wie man sich auf was im Detail vorbereitet. Das, was wir vom Expertenrat empfehlen, bezieht sich eher darauf, dass wenn zum Zeitpunkt X eine Krankenhausbelegung mit zu vielen Covid-Patienten da ist oder die Intensivstationen wieder erwarten doch nochmal extrem stark gefüllt sein sollten, dass man dann darauf vorbereitet ist, eventuell noch andere Maßnahmen zu ergreifen. Stand heute würde ich aber sagen, dass wir mit den Maßnahmen, die wir haben, gut fahren.
Wenn Sie es versuchen, doch ein bisschen mit Leben zu füllen, wie sollte die Politik denn jetzt die schnelle Umsetzung von weiteren Schutzmaßnahmen vorbereiten?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass die Politik A definiert, wann der richtige Zeitpunkt da ist, wann man wirklich noch verschärfte Maßnahmen braucht. Und das würde ich insbesondere festmachen an der Hospitalisierungsrate, wozu es wirklich dringend notwendig ist, die richtig zu erfassen. Und wenn dieser Zeitpunkt X erreicht ist, dann muss man sich, glaube ich, darüber nochmal Gedanken machen. Brauchen wir nochmal mehr Kontaktbeschränkungen? Muss man Veranstaltungen vielleicht nochmal ein bisschen reduzieren in ihrer Anzahl? Und gibt es auch noch Stufen über das 2G hinaus oder 2G+? Ich glaube nicht, dass das notwendig sein wird, wenn ich ganz ehrlich bin, aber zumindest in der Theorie sollte das vorbereitet sein.
Zeitpunkt X haben Sie angesprochen, wenn eben doch so kritische Marken überschritten werden. Welche Daten sind denn eigentlich nötig, um tatsächlich diesen Zeitpunkt X rechtzeitig zu erkennen? Also zu erkennen, wann Kliniken an die Kapazitätsgrenze kommen, bei Omikron gerade ja auch die Normalstation, weil die Erfassung dieser zentralen Hospitalisierungsrate, die hat ja nach wie vor Schwächen.
Ja, das ist ein Riesenproblem, in dem wir uns gerade befinden. Wir haben ganz sicherlich relativ gute Daten oder sogar sehr gute Daten aus dem Intensivregister. Bei den Normalstationen ist es anders. Wir haben zwar den Hospitalisierungsindex, der auch immer wieder berichtet wird, der hat aber eine derartige zeitliche Verzögerung, dass selbst die Intensivzahlen deutlich tagesaktueller sind als die Zahlen der Patienten, die ins Krankenhaus kommen, die ja eigentlich vorauslaufen sollten. Und das ist das, was wir auch so eklatant angemahnt haben, dass wir sehr schnell eine wirklich gute Übersicht darüber brauchen, wie viele Patientinnen im Krankenhaus liegen. Und das bedeutet, dass wir eigentlich tagesaktuell auch wissen müssen, wie viele kommen neu hinzu. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten 2 Jahren zu sehr vernachlässigt.
Sie haben eingangs gesagt, Sie rechnen eigentlich nicht damit, dass noch stärkere Maßnahmen, schärfere Maßnahmen jetzt nötig werden. Gibt es auf der anderen Seite nicht auch Argumente dafür, bereits zum jetzigen Zeitpunkt an schärfere Maßnahmen zu denken, um die Infektionen insgesamt niedriger zu halten? Stichwort Infektionen bei Kleinkindern, für die es ja noch keine Impfmöglichkeit gibt, oder auch das Risiko neuer Varianten, wenn das Virus stark zirkuliert?
Ja, also ich glaube, was die neuen Virusvarianten betrifft, da ist es so, dass Omikron-Delta im Moment fast vollständig verdrängt in Deutschland und dass das Risiko einer Mutation insbesondere bei Delta noch da ist. Und ich glaube, da müssen wir mehr als jetzt an die hiesige Situation dran denken, dass wir insbesondere den Impfstoff auf der Welt verteilen, damit nicht immer wieder neue Hotspots entstehen, wo sich Delta weiterentwickeln kann. Die Frage nach den Kindern ist in der Tat schwierig und als Familienvater kann ich vielleicht sagen, dass man am besten diejenigen, die über 5 sind, halt impft und dass wir bei denen, die unter 5 Jahre sind, halt versuchen, in unserem sozialen Umfeld so viel Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wie es irgendwie geht. Ich glaube, in den Schulen mit den regelmäßigen Pooltests hier bei uns in Nordrhein-Westfalen haben wir schon eine sehr gute Sicherheit. Mit dem Maske tragen ist wichtig. Aber ich glaube, das, was man jetzt selbst noch dazu beitragen kann, ist, dass man die Kinder regelmäßig testet, durchaus mit dem Schnelltest, wenn man viele soziale Kontakte hat und dadurch versucht, das Ganze nochmal zu minimieren. Und wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, mich doch sozial ein bisschen einzuschränken für einen kurzen Zeitraum, und ich glaube, die Omikron-Welle wird nicht lange dauern, dann können, glaube ich, die ein oder anderen Kinder auch von der Infektion ferngehalten werden.
Weiterer Aspekt ist ja die unklare Datenlage zu Long-Covid. Ist das nicht auch ein Argument dafür, die Infektionen ja niedriger zu halten, versuchen, die zu drücken, auch schon zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja, grundsätzlich ja. Und Long-Covid ist sicherlich ein Punkt, wo wir noch viel zu wenig drüber wissen. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass das Risiko, Long-Covid zu bekommen, für Geimpfte erheblich geringer ist als für Ungeimpfte. Und das ist wirklich um ein Vielfaches weniger. Das heißt, die gute Nachricht ist, selbst bei hohen Inzidenzen, dadurch, dass einfach so viele Geimpfte mit in den Inzidenzen drin sind, ist das Risiko nicht ganz so hoch. Aber natürlich bleibt ein gewisses Restrisiko, dass man an dieser Erkrankung auch über einen längeren Zeitraum hinweg erkrankt. Und ganz nehmen können wir dieses Risiko einfach nicht.
Aus der Politik gibt es ja jetzt durchaus Stimmen, die sich auch für ein, ja, das Entwickeln eines Öffnungsszenarios aussprechen. Auf der anderen Seite waren Sie als Expertenrat vor möglicherweise doch noch nötigen verschärften Maßnahmen. Gelingt da gerade aus Ihrer Sicht die klare Kommunikation seitens und vor allem auch zwischen Wissenschaft und Politik?
Ja, also ich glaube, es macht schon Sinn, dass wir die Kommunikation nochmal deutlich verbessern und dass wir zentral nochmal gut und mit einfachen Worten kommunizieren. Das betrifft, glaube ich, viele Punkte. Das betrifft insbesondere auch das Impfen. Ganz grundsätzlich bin ich ein sehr großer Freund von solchen Szenarien und ich würde nicht in 2 Szenarien denken. Also wie, was ist jetzt und welche Lockerungsmaßnahmen wollen wir ergreifen, sondern ich würde in 3 Szenarien denken. Die jetzige Situation: Was müssen wir eventuell noch tun? Wo sind unsere Stoppszenarien, wenn Zeitpunkt X erreicht ist? Das 2. Szenario, wenn es jetzt insgesamt besser wird und wir davon ausgehen, dass die Omikron-Welle wieder abfällt, wann kann ich lockern und wie kann ich das verantwortungsvoll machen? Und das 3. Szenario, das ist mir besonders wichtig, ist, was machen wir im nächsten Herbst? Und auch wenn es so erscheint, als wenn das so weit weg ist mit dem nächsten Herbst, ich glaube, das wird wieder deutlich schneller kommen, als wir denken. Und insbesondere dann, wenn wir Covid parallel zur Influenza haben werden im nächsten Winter, dann wird es wieder eng werden in den Krankenhäusern. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, in solchen Szenarien wirklich gut zu denken und das auch jetzt vorzubereiten.
Der Intensivmediziner Christian Kargianidis über die aktuell diskutierten Schutzmaßnahmen angesichts der Omikron-Welle. Und die zentrale Maßnahme, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, ist das Impfen. Darauf hat auch der Expertinnenrat noch einmal in seiner jüngsten Stellungnahme vom Wochenende hingewiesen. Wie die Impfstrategie gegen Covid-19 in Deutschland in den kommenden Monaten konkret aussehen könnte, ob regelmäßige Auffrischungsimpfungen nötig sind, wer besonders von Omikron-spezifischen Impfstoffen profitieren dürfte und wann diese voraussichtlich zugelassen werden. Darüber haben Expertinnen und Experten am vergangenen Freitag bei einer Veranstaltung des Science Media Centers informiert. Christine Westerhaus hat für uns zugehört und fasst die wichtigsten Aussagen zusammen.
Impfungen schützen angesichts der Omikron-Variante zwar nicht zuverlässig vor einer Ansteckung, doch sie sorgen für eine Grundimmunität, die Menschen vor einem schweren Verlauf schützt, so Leif Erik Sander, Impfstoffforscher von der Berliner Charité und Mitglied im Expertenrat der Bundesregierung.
Das ist meine Überzeugung, dass wir erstmal, wenn wir 3 Impfungen haben, eine sehr gute Grundimmunität haben. Da lässt der Schleimhautschutz mit der Zeit wieder nach. Da lassen auch natürlich auch Antikörpertiter im Blut wieder nach, sodass wir uns wieder infizieren können. Aber wir sehen, die Krankheitslast ist massiv reduziert in Geboosterten. Und ich glaube, dass wir dann durch auch wiederholten natürlichen Antigenkontakt mit zirkulierenden Viren uns boostern werden. Und das wird dann, glaube ich, bei großen Teilen der Bevölkerung passieren.
Eine Grundimmunisierung über Impfungen plus gelegentliche Ansteckung mit dem Virus. So werde das Zusammenleben mit dem neuartigen Coronavirus vermutlich in Zukunft aussehen, so der Experte. Zumindest für den Großteil der Bevölkerung. Gleichzeitig sei es sinnvoll, vorrangig Menschen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Covid-Verlauf zusätzlich zu schützen. mit Impfstoffen, die an neue Varianten des Virus angepasst sind. Solche Präparate werden schon bald verfügbar sein, so Klaus Zichotek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts.
Ich glaube, wichtig ist wahrzunehmen, dass wir hier alle Weichen gestellt haben, dass tatsächlich eine schnelle Umstellung auf neue Variante Impfstoffe und damit auch Omikron-adaptierte Impfstoffe möglich ist. Und es ist so, dass sowohl die Firmen BioNTech, Pfizer, Moderna als auch Janssen bereits gewisse Teile der Herstellung der Impfstoffe umgestellt haben, um die klinischen Prüfungen zu beginnen. Die werden jetzt in den nächsten Wochen dann beginnen, sodass wir in Q2, zweiten Quartal diesen Jahres davon ausgehen können, dass die entsprechenden Daten da sind, um die Impfstoffe zulassen zu können.
Langfristig könnte es aber auch sinnvoll sein, multivalente, also universale Impfstoffe zu entwickeln, die sich gegen verschiedene Varianten des Coronavirus richten. Diese könnten an verschiedenen Regionen der Viren ansetzen, sogenannte Epitope. Bisherige Impfstoffe richten sich gegen Strukturen des sogenannten Spike-Proteins des Virus, mit dem der Erreger in die Zellen eindringt.
Ich finde den Ansatz multivalenter Impfstoffe mit unterschiedlichen Spike-Varianten, den finde ich persönlich interessant, weil wir gesehen haben, wir können die Antwort verbreitern. Und natürlich verstehen wir dann auch besser, gegen welche Epitope sich vielleicht Antworten richten können, die im Virus weniger gut neutralisierbar sind. Das sind ja auch Prinzipien, die verfolgt werden bei der Entwicklung von universellen Influenza-Impfstoffen. Und deswegen finde ich persönlich diesen Ansatz mit multivalenten Spike-Impfstoffen zurzeit den attraktivsten, weil wir eben sehr, sehr gute Evidenz haben, dass Spike-gerichtete Impfstoffe extrem gut funktionieren, dass man sie wahrscheinlich auch anpassen kann.
Eine solche universelle Corona-Impfung könnte in Zukunft allen Menschen als Grundimmunisierung verabreicht werden, so Sander. Womöglich in Kombination mit einem Grippeimpfstoff. Wann und wie oft Schutzimpfungen gegen das neuartige Coronavirus zukünftig verabreicht werden sollten, sei derzeit jedoch noch unklar. Experten gehen davon aus, dass diese Immunisierung Menschen zwar nicht vor leichten Infektionen mit dem Erreger schützt, doch sie verhindere wahrscheinlich, dass Infizierte so schwer erkranken, dass sie ins Krankenhaus müssen. Gleichzeitig arbeiten Forschende daran, Corona-Impfungen über die Schleimhäute zu verabreichen, zum Beispiel als Nasenspray. Die Hoffnung, die dahinter steckt? Wenn das Immunsystem lokal in den Schleimhäuten genügend Antikörper produziert, könnten diese bereits eine Infektion verhindern und damit eine sogenannte sterile Immunität bewirken.
Das ist ein guter Ansatz. Da gibt es erste klinische Prüfungen dazu. Das kann man versuchen. Die Hoffnung, eine sterile Immunität bei einer respiratorischen Infektionskrankheit zu erreichen, die ist, glaube ich, nicht so groß, auch mit solchen nasal zu applizierenden Impfstoffen. Das sehen wir auch aus dem Influenza-Bereich. Das Ziel sollte weiterhin sein, so weit wie möglich Infektionen zu vermeiden, aber vor allen Dingen schwere Verläufe oder Covid im Wesentlichen. Und ein Ansatz dazu wären sicherlich nasale Applikationen. Auch das würde die Applikationsart ja vereinfachen.
Eine zweite Boosterimpfung bringt offenbar beim derzeitigen Pandemiegeschehen kaum Nutzen. Darauf deuten Daten aus Israel hin. Ob mit ein paar Monaten Abstand weitere Auffrischungsimpfungen sinnvoll sind, muss sich erst noch zeigen.
Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Vor 10 Tagen ist er ausgebrochen, der Unterwasservulkan Hunga Tonga, Hunga Hapai im Südpazifikstaat Tonga. Mehrere Menschen starben durch die gewaltige Eruption. Der Inselstaat Tonga wurde von einer dicken Ascheschicht bedeckt und war zwischenzeitlich völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Der Ausbruch hat auch einen Tsunami ausgelöst, dessen Wellen noch an weit entfernten Küsten registriert wurden. Wie genau allerdings dieser Vulkantsunami entstanden ist, das wirft noch viele Fragen auf. Über die habe ich heute vor der Sendung mit Thorsten Dahm gesprochen. Er leitet die Abteilung für Erdbeben- und Vulkanphysik am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Meine erste Frage an ihn war, laut der Regierung von Tonga waren die Tsunamiwellen durch den Ausbruch des Vulkans bis zu 15 Meter hoch. Passt das zu den Quellen und Bildern, die Sie bislang ausgewertet haben?
Ja, wir haben auch Satellitendaten ausgewertet und beurteilt. Und wir wissen, dass es auf jeden Fall auf den nahegelegenen Inseln auch starke Schäden gab. Da sind Spuren von Flutwellen zu sehen, aber auch Ascheablagerungen und möglicherweise auch noch weitere Schäden an Infrastrukturhäusern und auch die Küstenlinien sind betroffen. Ob die Wellenhöhe jetzt wirklich 15 Meter war, können wir nicht sicher sagen. Auf jeden Fall rechnen wir auch damit, dass es lokal zu starken Schäden kam.
Wo überall auf der Welt waren denn die Wellen, die durch diesen Tsunami verursacht wurden, noch zu messen?
Die Tsunamiwellen haben sich über den gesamten Pazifik ausgebreitet und waren dann in vielen Küstenregionen zu messen, also in Neuseeland, Australien, Japan, auch in Südamerika. Insofern ja, war das ein signifikanter Tsunami.
Wie hoch waren denn die Wellen an diesen Orten, die Sie gerade aufgezählt haben? Und wie stark hat die Wellenhöhe mit dem Abstand zum Vulkan abgenommen? Da waren ja doch recht hohe Wellen, wie Sie auch anhand der Zerstörung eben vermuten.
Also die Wellen in großer Entfernung zum Vulkan waren interessanterweise relativ einheitlich, so im Bereich von einem Meter oder 1,5 Meter über weite Küstenbereiche entlang des Pazifiks. Das hat uns auch ein bisschen überrascht und ist aber noch nicht ganz geklärt, wie das genau zu interpretieren ist.
Was gibt es denn da für Erklärungsansätze? Woran könnte das liegen, diese doch relativ einheitliche Wellenhöhe, die Sie festgestellt haben?
Also zum einen könnte es sein, dass hier Wellenfokussierungseffekte aufgetreten sind. Das kennt man auch von anderen Tsunamis, wenn sozusagen Strahlwege der Tsunamiwellen aufeinander zulaufen, dann kann die Amplitude sich stark verändern. Das ist aber nicht so einfach zu beurteilen und hängt von vielen Faktoren ab. Es gibt auch andere Vermutungen bei diesem Tsunami, dass eventuell die Anregung des Tsunamis eben nicht ganz klassisch war. Es war ja auch ein Vulkanausbruch und dass es hier eventuell auch zu einer Rückkopplung oder einer Anregung auch durch die Atmosphäre gekommen sein könnte, durch sogenannte tieffrequente Schallwellen, Infraschall.
Wie genau muss man sich das vorstellen, diesen Zusammenhang?
Ja, also das Besondere bei solchen Ereignissen, so explosiven Vulkanausbrüchen dieser Größe, ist eben, dass die ganze Atmosphäre über dem Vulkan in Schwingungen gebracht wird und dass der Ausbruch selbst auch ziemlich lange dauert. Und diese Schwingungen in der Atmosphäre, die können unter Umständen auch rückkoppeln in die Wassersäule. Außerdem breiten sich dann in der Atmosphäre auch tieffrequente Schallwellen aus, die auch gemessen werden können auf Sensoren weltweit. Und diese Frage ist aber wirklich Gegenstand der Forschung noch, ob das sein kann, dass diese Schallwellenanregung hier auch noch zusätzlich gewirkt hat.
Die Signale dieser Tsunamiwelle, die waren ja offenbar sehr lang und haben sich bis zu 2 Stunden hingezogen. Welche Rückschlüsse lässt das darauf zu, wie die Welle tatsächlich entstanden ist? Reicht dafür eine einmalige, ja so eine punktuelle Vulkaneruption? Oder ansonsten ist ja auch in Diskussion, ob es da tatsächlich mehrfach Erdrutsche in dieser Caldera gegeben hat.
Ja, eine Option ist in der Tat, dass es hier komplexe Prozesse aufgetreten sind. Erdrutsche, vielleicht auch Kratereinstürze am Vulkan selbst. Aber es ist auch relativ klar, dass diese Eruption selbst relativ lange gedauert hat. Das wissen wir zum Beispiel aus diesen Infraschallwellen, die wir beobachten. Wir schätzen ab, dass das eventuell eine Stunde gedauert hat, diese starke Eruptionsphase. Und das könnte auch, wenn es diesen Rückkopplungseffekt gibt, könnte das auch die lange Dauer der Tsunamiwellen eventuell erklären.
Wie gut ist denn insgesamt betrachtet der Wissensstand zu Tsunamis, die durch Vulkanausbrüche ausgelöst werden? Haben Sie ja eben auch schon gesagt, das ist eher selten. Meist werden Tsunamis ja durch Seebeben ausgelöst.
Ja, Seebeben sind sozusagen der Normalfall zur Anregung eines Tsunamis und Vulkaneruptionen dieser Stärke, wie wir sie jetzt hatten, die sind sehr selten. Und das heißt letztlich auch für uns, dass wir hier kaum Vergleichsmöglichkeiten haben. Es gibt alte Messungen aus dem Jahr 1883 vom Krakatau-Vulkanausbruch. Und die haben auch zu Tsunamiwellen weltweit geführt. Und da ist zum Beispiel dann dieser Mechanismus, dieser Rückkopplung auch damals postuliert worden. Aber seither gab es noch nicht viel vergleichbare Fälle, was die Anregung von starken Tsunamis durch Vulkanausbrüche angeht.
Könnte dann dieses Wissen um Vulkantsunamis, was man eventuell aus der aktuellen Lage gewinnen könnte, auch dazu dienen, Frühwarnsysteme zu entwickeln und zu verbessern?
In jedem Fall. Das ist ein ganz wichtiges Ereignis für diese Frage, wie explosive Vulkanausbrüche hier Tsunamis anregen können und wie man die Frühwarnsysteme besser darauf anpassen kann oder überhaupt auch entwickeln kann.
Der Physiker Thorsten Dahm über den Tsunami, der durch den Vulkanausbruch in Tonga ausgelöst wurde. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Piotr Heller.
Das James Webb Weltraumteleskop soll heute Abend sein Ziel erreichen. Die Bodencrew plant, gegen 20 Uhr die Triebwerke der Raumsonde zu zünden. Dadurch soll diese auf ihre endgültige Umlaufbahn um die Sonne einschwenken. Das Teleskop wird dann etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt seine Kreise um die Sonne ziehen. Von dieser Position aus soll es in die Tiefen des Alls und damit in der Zeit zurückblicken. Unter dem Eis auf dem Südpol des Mars befindet sich wohl kein flüssiges Wasser. Doch genau das haben Radarmessungen im Jahr 2018 nahegelegt. Sie zeigten helle Reflexionen unter dem Eispanzer, die Wissenschaftler damals vermuten ließen, es könnte sich um flüssiges Wasser handeln. Ein internationales Forscherteam widerspricht nun in den Geophysical Research Letters. Es handele sich eher um vulkanische Ablagerungen, die nur auf den Radarmessungen wie Wasser erscheinen. Zu diesem Schluss sind die Wissenschaftler gekommen, indem sie einen Eispanzer an anderen Stellen des Mars simuliert haben, wo definitiv kein Wasser war. Dann zeigten sie, dass diese Orte auf Radaraufnahmen wie flüssiges Wasser aussahen. Viele Fachleute hatten die Wasservorkommen ohnehin angezweifelt, denn das Vorhandensein von Wasser würde eine salzige Umgebung und Wärme voraussetzen. Doch diese Bedingungen sind in der Region nicht erfüllt. Ausgewilderte Tiere könnten eine Räude-Epidemie bei Vicuñas und Guanacos in Argentinien verursacht haben. Die Epidemie hat sich in einem Nationalpark abgespielt. Sie begann 2014. Die Populationen der beiden Arten, die mit Lamas verwandt sind, sind in dem Park seitdem dramatisch zurückgegangen. Die Räude tötet die Tiere nicht direkt, zerstört aber deren Haut. Sie können sich daraufhin kaum noch bewegen und verhungern oder fallen Raubtieren zum Opfer. Forscher aus Argentinien und den Vereinigten Staaten haben die Epidemie nun genauer untersucht. Dabei analysierten sie Milben, die die Krankheit verursachen, und stellten fest, dass diese wahrscheinlich alle denselben Ursprung haben. Im Magazin PLOS ONE vermuten die Forscher, dass im Jahr 2009 im Rahmen eines Regierungsprogramms ausgewilderte Lamas die Räude in den Nationalpark gebracht haben könnten. Fast jeder dritte Deutsche glaubt, dass er sich nicht mehr vor einer Corona-Ansteckung schützen kann. Diese Zahl ist in den letzten Monaten stark gewachsen. Im Oktober waren es noch halb so viele Menschen, die eine Ansteckung für unausweichlich hielten. Damals begann gerade die vierte Corona-Welle. Die Daten stammen von einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Bundesinstituts für Risikobewertung. Sie zeigen eine unterschiedliche Verteilung bei den Altersgruppen. Besonders Personen zwischen 40 und 59 schätzen ihr Infektionsrisiko als hoch ein. Die ab 60-Jährigen seien sich hingegen am sichersten, eine Infektion vermeiden zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Fast die Hälfte der Befragten gehe noch davon aus, dass Schmierinfektionen über Türklinken ein hohes Risiko bergen. Experten halten diesen Infektionsweg inzwischen für unwahrscheinlich. Die nach einem Autounfall entlaufenen Affen in den USA sind alle gefangen worden. Zu dem Unfall war es am Freitag auf einer Autobahn im Bundesstaat Pennsylvania gekommen. Ein Pickup war mit einem LKW zusammengestoßen. Dabei entwischten einige von insgesamt 100 Langschwanzmakaken aus einem Anhänger des Pickups. Die Tiere waren am selben Tag per Flugzeug aus Mauritius gekommen und befanden sich auf dem Weg in eine Quarantäneeinrichtung. Es handelte sich um Versuchstiere. Tags darauf meldete die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC, dass alle Tiere wieder eingefangen seien. Drei seien eingeschläfert worden. Warum, ist unklar. Langschwanzmakaken sind laut einem Bericht der New York Times insbesondere in der Corona-Impfstoffforschung gefragt.
Sternzeit, 24. Januar. Heavy-Metal-Hymne auf Uranus. Die italienische Heavy-Metal-Band Nano War of Steel besingt in einem herrlich schrägen und doppelbödigen Lied den Planeten Uranus. Das Video zum Song wurde auf dem Gornagrad-Observatorium bei Zermatt gedreht. Das Gebäude mit den beiden Kuppeln und einer großen Terrasse dazwischen ist die ideale Kulisse. Die Menschen, die im Video singen, spielen und tanzen, sind in fantasievolle Raumanzüge gekleidet. Der englische Text beginnt damit, dass der Sänger es groß, kalt, blau und fett mag und mit 2% Methan. »It's Uranus«, lautet der Refrain. Das ist Uranus. Und weiter, es soll eisig und groß sein, würzig und mit elektrischer Ladung, flüssig außen und innen felsig, wie Uranus. Pluto dagegen wird abgekanzelt, weil er kalt und fern sei und nicht einmal mehr ein Planet. Venus taugt nicht, weil sie zu viel Kohlendioxid hat. Mars hat nicht genügend Magnetfeld. Daher, so der Song, gäbe es nur einen Platz, wohin man gehen wolle, Uranus. Ganz nebenher wird von seiner Entdeckung durch William Herschel erzählt. der Amateurastronom war, im Brotberuf aber ein Musikerkollege. Allerdings spielten bei ihm harte Gitarrenriffs und mächtige Schlagzeugbeats wohl keine Rolle. Auch Voyager 2, die als bisher einzige Raumsonde den Planeten besucht hat, hat es in den Song geschafft. Bei Uranus verstärkt Michael Starr die Band Nanowar of Steel. Der Musiker bezeichnet sich als praktizierender Astronom. Wohl nirgendwo sonst erklingen Fakten über das Planetensystem mit so viel leichtem Humor und Heavy Metal.
Das war Forschung aktuell für heute mit Lennart Pyritz am Mikrofon. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.